Mutter zur Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sahen. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, es ist mal Spaß. Ja, zur Pflege, für deine Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, zur Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.
Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 und Versuch Nummer 2, die Dialyse für alle gut verständlich zu erklären mit allen Krankheitsbildern ringsherum. Auch Examenswissen in der Pflege. Zu Gast natürlich wieder Timo und Christoph, die sich in der ersten Folge schon ausführlich vorgestellt haben und alles zu ihrem Wissen und wie sie arbeiten und was Dialyse überhaupt ist. Heißt, wer das nicht gehört hat, hört die Folge am besten. Wir wollen jetzt ein Fallbeispiel machen.
Das war Fallbeispiel.
Und dafür zeige ich euch am besten erstmal das wunderschöne Bild von dem netten Kevin M., 37 Jahre und Dialysepatient. Was seht ihr denn auf dem Bild?
Also, was man auf dem Bild sieht, ist eigentlich schon eine typische Situation. Wir haben den Kevin, der auf einer Dialyseliege sitzt mehr. Also wir haben die Möglichkeit in der Dialyse, dass wir Betten haben oder so liegen, wo man auch mehr sitzt als liegt. Und auf einer Seite steht das Dialysegerät und man erkennt eben den Dialysefilter. Und ein Blutschlauchsystem ist am Arm des Patienten, wo sich der Schand befindet, angeschlossen. Und eine nette Kollegin, Pflegekraft, steht halt eben auf der anderen Seite. Und ja, entweder schließt sie den Patienten gerade an, davon gehe ich aus, und versorgt den Gefäßzugang. Und das sieht alles so danach aus, als wenn die Dialysebehandlung jetzt gerade beginnen würde.
Christoph, möchtest du ergänzen? Sieht es echt aus? Ist ein KI-Bild?
Ja, also das ist so die häufigste Situation, die wir vorfinden beim Anschluss an die Dialysemaschine. Und Kevin sitzt jetzt da, macht wie viele andere auch einen ziemlich gelangweilten Eindruck, weil für ihn die Zeit jetzt läuft und er schauen muss, wie er die nächsten 4 bis 5 Stunden in der Dialyse verbringt. Ja, das ist das, was man so sieht. Es ist Tag, ja, weil es ist hell draußen und Kevin dialysiert am Tag.
Okay. Was ich noch ergänzen möchte, da was mir da auch auffällt, ist, dass wir natürlich die Pflegekraft in normaler Dienstkleidung auch da ist. Wir versuchen trotzdem in unseren ambulanten Dialysen möglichst so ein entklinifiziertes Bild zu zeigen, also möglichst wenig, ich sag mal, Krankenhausatmosphäre zu schaffen. Das sieht man auf diesem Bild ganz schön. Wir haben eine Holzvertäfelung oder sieht zumindest danach aus, wie eine Holzvertäfelung. Man versucht es wohnlich, freundlich, hell zu gestalten. Das ist ganz gut abgebildet hier auf dem Bild, damit die Patienten ja dreimal die Woche möglicherweise über viele Jahre lang zur Dialyse kommen, sich auch einigermaßen wohlfühlen und deswegen auch dieser Stuhl, in dem der Patient sitzt, der, aber das ist wichtig, auch jederzeit in der Lage sein muss, den Patienten auch hinzulegen, wenn es, siehe Folge 1, eben auch zu Komplikationen kommt. Genau.
Fragte Dienstkleidung?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch wichtig. Wir wechseln die auch. Jeder Schicht wird die dann entsprechend verworfen. Also diese üblichen, ich sag mal, Standard-Hygieneanforderungen, die es auch in anderen Bereichen Pflege gibt, gerade wenn man aseptisch auch arbeiten muss, tragen wir Dienstkleidung entsprechend dann halt.
Ist das ein echtes Dialysegerät? Was ist das für ein Gerät?
Lass mich mal gucken. Also das ist ein Gerät, das ich nicht kenne, aber es sieht nach einem echten Dialysegerät aus. Blutpumpe, Heparinpumpe, alles da. Filter hängt dran. Dialysatstäuche sind angebracht. Ja, das ist ein echtes Dialysegerät.
Für welche Art von Dialyse wird das benutzt?
Das ist eine Hämodialyse.
Aha, okay.
Also keine Peritonealdialyse, sondern eine Hämodialyse.
Okay.
Hallo, hier ist Nicola vom Bundesverband Wir Pflegen und ich möchte euch gerne auf eine Aktion aufmerksam machen. Denn am 24. Oktober starten wir gemeinsam mit dem Arbeitskreis Pflegende Eltern und weiteren engagierten Partnerinnen den allerersten Tag der pflegenden Eltern. Denn den gibt es noch nicht. Und in diesem Jahr wollen wir unter dem Motto »Du arbeitest rund um die Uhr und keiner nennt es Arbeit« das sichtbar machen, was sonst unsichtbar bleibt. Die unbezahlte Pflegearbeit, die Familien und vor allem häufig Mütter Tag für Tag leisten. Inspiriert vom 50. Jahrestag des isländischen Frauenstreiks wollen wir zeigen, dass Pflege- und Care-Arbeit Anerkennung verdient, vor allem wenn es an Unterstützungs- und Entlastungsleistungen fehlt. Wenn auch du ein Zeichen für Wertschätzung und Solidarität setzen möchtest, dann schau auf unsere Instagram-Seite vorbei. Dort findest du alle Infos zur Mitmachaktion. Danke, tschüss!
Ich ergänze, was mir auffällt, ist, dass das Blutdruckmessgerät nicht richtig um den Arm ist, finde ich. So sieht es aus. Ja. Der junge Mann ist tätowiert am Unterarm. Er trägt Turnschuhe und hat eine dunkelgraue ausgewaschene Jeans und ein weißes Hemd. Sieht sehr modern noch aus. Gekleidet, also auch so, als ob er gleich demnächst zum Job los muss, so nach dem Motto. Er ist sehr blass, finde ich. Also seine Hautfarbe ist sehr blass. Glaube ich, auch sehr typisch, dass die Menschen dann vielleicht auch sehr fad aussehen und eben nicht sonnengeküsst. Er lächelt ein bisschen gequält in die Kamera. Ja. Mit 37 schon so eine Erkrankung zu haben, ist, glaube ich, auch nicht ohne, weil man ist ja schon auch mitten im Leben, hat vielleicht der Kinder, eine Ehefrau und so weiter. Wir hören es ja gleich im Fallbeispiel, was mit Kevin passiert ist. Die Frage, die sich mir noch stellt, bevor ich das Fallbeispiel vorlese, ist, Christoph hat gesagt, die langweilen sich. Haben die da keine Möglichkeit, irgendwie Fernsehen zu gucken, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören? Keine Ahnung, was? Doch?
Doch. Ja, also die modernen Dialysen sind eigentlich so ausgestattet, dass du ein WLAN hast. Das heißt, du kannst ein Tablet mitbringen. Primär ist es halt ein bisschen ein Problem, je nachdem, wo dein Schand am Arm ist. Wir haben am Ende immer noch eine spitze Nadel, also zwei spitze Nadeln im Arm. Also auch da immer ein bisschen Vorsicht. Die können sich zwar gut bewegen und wissen auch, wie sie das alles machen können, aber am Ende der Nadel ist immer noch eine Spitze. Und wir haben prinzipiell in den Dialysen für alle Dialysepatienten einen WLAN-Zugang. In den modernen Dialysen hat auch jeder ein eigenes Fernseh oder verwendet sein Tablet. Aber ich sag mal so, wenn du das dreimal die Woche machst, das kann schon echt langweilig werden, ne?
Ja, richtig arbeiten am Laptop ist da nicht, weil man hat ja gar nicht so richtig die Hände frei.
Ja, und die Konzentration, deine Dialyse läuft, also wie Timo eben schon gesagt hat, das ist schon sehr anstrengend. Die liegen zwar da, ja, aber trotzdem zirkuliert das Blut. Das ist ähnlich wie ein Dauerlauf, ne? Also dein Blut kreist 4 Stunden lang zwischen Körper rein, raus, am Dialysegerät vorbei, am Filter, durch den Filter durch. Und das ist schon anstrengend. Da passiert schon einiges, ne? Also das ist eine so, dass man sagt, okay, das Blut läuft raus, geht am Filter vorbei, nee, das wird gereinigt, fließt wieder zurück, wird runtergekühlt, wird dann im Körper wieder aufgewärmt. Also das ist schon anstrengend für unsere Patienten, auch für junge Patienten.
Also ein kleiner Hinweis noch für alle, die Kevin sehen wollen, wie das Bild aussieht, geht auf unseren Instagram-Kanal auf tatortpflege-podcast und da könnt ihr auf Instagram das Bild sehen, zum Fallbeispiel passend. Ich würde mal vorlesen, was mit Kevin passiert ist. Wie gesagt, Kevin ist 37 Jahre alt. Er lebt in Hamburg und arbeitet als Grafikdesigner in einer kleinen Werbeagentur. Er liebt seinen Job, vor allem die kreativen Projekte und das Gefühl, mit seinen Designs Menschen zu erreichen. Vor 2 Jahren hat sich sein Leben schlagartig verändert. Bei einer Routineuntersuchung, die übrigens ab 35 von der Krankenkasse bezahlt werden, dass man ganz viel routinemäßig untersuchen kann, wie große Blutbild oder Blutdruck messen und ähnliches beim Hausarzt, wurde dann aber eine chronische Niereninsuffizienz festgestellt. Heute ist er auf 3-mal wöchentliche Dialyse angewiesen. Bei Kevin wurde diese chronische Niereninsuffizienz also im Rahmen dieser Routineuntersuchung festgestellt, weil seine Blutwerte auffällig waren, insbesondere ein erhöhter Kreatininwert und ein niedriger glomeruläre Filtrationswert. Ach Gott, das war jetzt schwer auszusprechen. Die Ursache bei ihm war eine unerkannte verlaufende Bluthochdruckerkrankung, die vielleicht ja auch familiär bei ihm ist, also eine Hypertonie, die über Jahre seine Nieren geschädigt hat. Da Bluthochdruck lange keine Beschwerden macht, bleibt er bei Kevin halt dann unentdeckt bis zu dieser Routinekontrolle. Seitdem ist vieles nicht mehr so, wie es vorher war. Kevin ist jung, aktiv, hat große Pläne, doch die regelmäßigen Dialysetermine strukturieren nun seinen Alltag. Montags, mittwochs und freitags sitzt er stundenlang in der Klinik angeschlossen an die Maschine, die jetzt seine Nierenfunktion übernimmt. Trotz allem gibt Kevin nicht auf. Seine Freunde stehen ihm zur Seite, besonders sein bester Freund Leon, mit dem er früher oft auf Konzerte gegangen ist. Jetzt kommen die Konzerte seltener vor, aber die Freundschaft ist geblieben. Das gibt ihm Kraft. Manche Tage sind schwer. Die Müdigkeit, der eingeschränkte Appetit, die Unsicherheit, wie lange es noch so weitergehen kann. Aber Kevin sagte, solange ich gestalten kann, mein Leben, meine Arbeit, meine Zukunft, bin ich nicht krank. Ich bin einfach Kevin.
Die Analyse.
Noch scheint er relativ positiv zu sein, aber die klassischen Symptome sind dabei. Müdigkeit, eingeschränkter Appetit, Unsicherheit über die Zukunft, offensichtlich noch unverheiratet und keine Kinder. Klassischer Patient oder nicht so klassisch? Ist ja relativ jung.
Ach, ich finde, wenn ich jetzt so mal auf meine Patienten so achte, auf unserer Station, ist ja relativ jung dafür. Es gibt einige Patienten, die wir haben, kann im Anschluss vielleicht nochmal von einem Fall erzählen, noch jüngeren Patientinnen, die ich jetzt just gerade andialysiert habe. Aber so ist das schon etwas, was so auch vorkommt, definitiv.
Ich sag mal eher der nicht so klassische Dialysefall, wie wir ihn bei jungen Menschen kennen, die erbliche Erkrankungen haben, wie Zystennieren und so weiter. Er ist ja erkrankt über einen Hochdruck. Das ist bei jungen Patienten eher selten. Also die Hochdruckpatienten, die das relativ lange aushalten, noch gut verstecken, aber meistens dann so in den 50ern oder 60ern kommen. Ja. Er ist relativ jung für einen Hochdruckpatienten, finde ich. Also ich hätte schon gedacht, dass so ein klassischer Zystennierenpatient, der erblich bedingt Zystennieren hat und dadurch eine Einschränkung der Nierenfunktion bekommt. Aber gut, es ist, wie es ist.
Genau. Das Fallbeispiel ist von mir zusammengestellt. Es kam zuerst das KI-Bild. Da war ich lange unzufrieden mit, damit es möglichst realistisch aussieht, und dann habe ich dazu ringsherum den Fall gebastelt. Und natürlich gibt es immer mal solche und solche Fälle, aber ich glaube, das Altersdurchschnitt ist bei euch schon eher um die 60, oder? Mit Dialysepatienten.
Und plus. Und höher. Mittlerweile steigt das halt, wie das gesellschaftliche Bild auch eben so ist. Also wir haben die Großteil der Patienten sind halt eben älter, auch 70, teilweise 80, und Patienten in diesem Alter, das ist eher, die Ausnahme haben wir auch, ganz klar, egal welche Erkrankung jetzt dazu führt, meistens sind sie dann in dem Alter so, wie Christoph schon sagte, sowas wie Zystennieren oder sowas. Aber wir haben jetzt just, da habe ich in dieser Woche eine 19-jährige Patientin dialysiert, über einen Shunt, auch mit einer erblichen Erkrankung, gibt es alles. Also von daher ist das Beispiel durchaus realistisch, definitiv. Also, ja.
Was wäre denn dann die Ausgangslage? Bekommt ihr das dann mit? Weil Kevin kann ja jetzt auch nicht ewig zur Dialyse gehen.
Ja, das ist eigentlich ein Patient, ein klassischer Patient, der relativ früh auf die Transplantationsliste sollte. Es ist auch ein Patient, weil er berufstätig ist, wirklich auch darüber sprechen sollte, wie es mit seinen Dialyseschichten am besten für ihn den Alltag strukturiert ist oder ob wir, ich sag mal, für ihn was tun können, dass er mit seinem Alltag und seinem Leben besser zurechtkommt, vielleicht zu Hause dialysieren oder das Verfahren umstellen oder ihm zum Beispiel in der ambulanten Dialyse eine Nachtschicht zuteilen, wo er auch wirklich schlafen kann. Wir haben viele Patienten gehabt, die arbeiten gegangen sind, und ich erinnere mich da an einen Dachdecker, der war so 45, also der ist immer abends um 8 Uhr gekommen, dann hast du den kaum angeschlossen, hat er sich rumgedreht, hat geschlafen, morgens um 4 Uhr ist er aufgewacht, dann hat er gesagt, jetzt frühstücken wir alle mal zusammen, und dann ist er um 6 Uhr morgens auf die Schicht gegangen. Er ist so ein klassischer Patient, wirklich, den man wirklich frühzeitig auf die Transplantationsliste setzen sollte und wo man sich überlegen sollte, vielleicht in der Familie jemand in der Lage ist, eine Niere zu spenden.
Genau. Also da wirklich zu schauen, ist eine Lebensspende möglich? Oder wenn nicht, dann halt eben normal auf die Transplantationsliste, das wirklich dann auch voranzutreiben. Und so wie Christoph sagte, dann auch halt eben auch schon zu überlegen, welches Dialyseverfahren passt da wirklich am besten. Wie er uns scheint, ist das jemand, der mitten im Leben steht. Und in dem Alter ist es natürlich vor allen Dingen auch so, wenn man auch berufliche Ziele noch hat. Und da eignen sich vielleicht andere Verfahren dann besser. Das muss man dann prüfen. Aber das Hauptthema, schließe mich Christoph Christoph absolut an, ist da das Thema Nierentransplantation möglichst rasch voranzubringen, weil das natürlich dann auch, wenn es dann initiiert worden ist, auch mit Wartezeiten zu tun hat.
Okay, ja, da hatte ich auch schon mal eine Folge zur Organspende, ist schon ein bisschen länger her. Was sich aber gerade mir so stellt, er ist ja jung. Gerade wenn Menschen noch berufstätig sind und nicht vielleicht schon in Rente sind, wollen sie ja vielleicht Urlaub machen. Wie geht das denn dann? Also Ausland stelle ich mir richtig schwer vor.
Ja, obwohl das mittlerweile, es kommt drauf an, wo. Also ich sag mal, grob im europäischen Ausland ist das in der Regel, natürlich je nachdem, wo man hin möchte, ist das eigentlich ganz gut möglich. Also gerade so, ich sag mal, in so einer Urlaubsregion, da gibt es auch Anbieter, die sich auch so ein bisschen drauf spezialisiert haben. Die wissen, es gibt auch Dialysepatienten, die da und da Urlaub machen wollen. Also bieten die auch sowas an, die Urlaubsdialysen, wo dann ein Dialysezentrum dann auch in der Nähe ist, die da auch ein bisschen Service anbieten. Und innerhalb von Deutschland ist es so, sowieso noch weniger ein Problem. Es muss halt eben organisiert werden. Das heißt, die Dialysezentren, die in Frage kommen, müssen entsprechend kontaktiert werden. Die haben natürlich auch ihre Anforderungen, dass sie Daten haben möchten, wissen wollen, zum Beispiel ist ein Patient zum Beispiel infektiös, es gibt auch infektiöse Patienten und dann sagen, okay, den können wir behandeln oder nicht oder wir haben Plätze frei oder auch eben nicht. Und das muss alles organisiert werden und auch wie das mit den Kostenübernahmen dann funktioniert. Aber das ist in der Regel kein Problem. Also das, wir haben einige Patienten, die auch regelmäßig in Urlaub fahren. Ich kann von einer Patientin berichten, die ist Griechin und die fährt einmal im Jahr für 4 Monate nach Griechenland und ist da bei ihrer Familie und für die ist es total wichtig, ihre Familie zu sehen. Das klappt wunderbar.
Klingt aber auch schon, Organisation heißt in Deutschland Papierkrieg, Formulare, Krankenkasse muss Zusage machen und genau, so weiter und so fort. Man ist gläsern und muss ja auch erstmal alles nachweisen, wer man ist, wo man ist, was man hat und so weiter. Genau. Also das ist schon ein bisschen aufwendiger, als einfach nur eine Reise zu buchen.
Ja, genau. Also das so, dass wir, und das zählt dann auch zu unseren Aufgaben, beziehungsweise da mehr dann halt auch eben im ärztlichen Bereich, die dann die Kommunikation übernehmen, beziehungsweise jeder Dialyse ist ja auch eine Praxisambulanz eben doch angeschlossen, wo Kolleginnen eben auch arbeiten, die auch so Verwaltungstätigkeiten dann übernehmen. Da ist das Dialysezentrum dann auch gefragt und in der Regel versucht man da den Patienten möglichst von diesem Kram, sag ich mal, abzunehmen und das dann zu organisieren. Es ist ein Mehraufwand, definitiv. Aber es ist möglich.
Und jetzt habe ich einen kleinen Link zur Peritonealdialyse, weil da ist Urlaub machen total easy. Du hast ein kleines Gerät, sogenannten Seigler, den kannst du in den Kofferraum packen und du kannst dir notfalls für die nächsten 2 oder 3 Tage Dialysebeutel in den Kofferraum packen. Wenn du ein Wohnmobil hast, ist es überhaupt gar kein Problem und dann kannst du mit deinem Dialysegerät und deinen Dialysematerialien auf den Campingplatz fahren. Das Einzige, was du noch brauchst, ist Strom.
Klingt auf alle Fälle nach einer guten Alternative für Kevin.
Ja.
Wir nehmen mal nicht so viel vorweg, weil wir wollten ja die Dialyseverfahren noch ausführlicher machen. Ich würde an der Stelle mal die Pflegehandlungen nochmal zusammenfassen aus der letzten Folge vor der Dialyse, während der Dialyse und nach der Dialyse. Die Zusammenfassung. Vor der Dialyse, ihr habt gesagt, ihr macht eine Aufnahme. Ihr macht Vitalzeichenkontrolle, Puls, Blutdruck, Temperatur, ganz wichtig, Gewicht. Schandkontrolle auf Störungen, Rötungen, Schwellungen und Infektionen. Auch das sollte man vielleicht, bevor der Patient zur Dialyse geht, auch schon mal machen. Dann wird alles vorbereitet, die Materialien sowie die Maschine und das Wohlbefinden sowie weitere Gespräche und Aufklärungen erfolgen. Während der Dialyse macht er auch eine Überwachung in regelmäßigen Abständen. Guckt nach Komplikationen, auch da gerne nochmal in die erste Folge reinhören, da haben wir die ausführlicher und macht auch eine Schandkontrolle zur Infektionsprophylaxe, dokumentiert, beobachtet und macht ringsherum ja auch Auffüllen und sonstige Organisationen, Begleitung und Betreuung. Sicherlich auch nette Gespräche mal führen und nach der Dialyse Entfernen der Nadel, Blutstillung, Kontrolle der Punktionsbereich und da hat Christoph sehr gut gesagt, man macht keinen zirkulären Verband drum um den Schand, sondern verbindet ihn wie?
Mit einer Wundschnellverband und einem normalen Pflaster. Also wir haben da spezielle Pflaster, die ein bisschen größer sind, die auch ein bisschen besser haften als die anderen und die Einstichstelle einfach nur zugeklebt.
Okay, dann wird auch nochmal nachbeobachtet, vielleicht nochmal Vitalzeichen gemessen, ganz wichtig nochmal gewogen, um zu gucken, wie viel rein und raus gegangen ist und die Flüssigkeitsentzug zu kontrollieren. Alles wird dokumentiert, derjenige fährt selber nach Hause oder wird gefahren.
Das Wichtigste zur Erkrankung.
Kommen wir doch zu einer der wichtigsten Erkrankungen. Ich glaube, das ist die häufigste, warum ihr dialysiert, nämlich die chronische Niereninsuffizienz, richtig?
Ja.
Die haben wir jetzt im Fallbeispiel. Sehr untypisch für so einen jungen Menschen, die chronische Niereninsuffizienz. Dazu kommt in der nächsten Folge ausführlicher dann natürlich die Krankheitsbilder. Ist irreversibel, dauerhafter Verlust der Funktion beider Nieren. Natürlich kann auch nur eine Niere geschädigt sein durch einen Unfall, durch Krebserkrankung oder anderes. Hier reden wir davon, dass wirklich beide Nieren nicht gut funktionieren, der Anstieg der harnpflichtigen Substanzen im Blut passieren und es allmählich zu einem Nierenversagen kommt. Das entwickelt sich über Monate und Jahre. Was ist denn ein Nierenversagen? Könnt ihr das mal erklären?
Also ein Nierenversagen ist halt eben die Situation, dass die Niere, die ja wirklich sehr viele Funktionen hat, sag ich mal, dass die eben nicht mehr ausreichend entgiftet oder ausreichend ihre Aufgabe übernimmt, wie Entfernung harnpflichtiger Substanzen, Elektrolythaushalt, Säurebasenhaushalt, Ausscheidung von Flüssigkeit und so weiter. Und das teilt man so in verschiedene Stadien ein, also von Stadium 1 bis endlich Stadium 5, wo man dann halt eben abgestuft eine immer schlechter Wert Nierenfunktionen beobachtet. Von anfangs sind die Werte halt eben schlecht. Man merkt es im Verlauf, dass die entsprechenden Werte, die Harnstoffkreatinin oder wenn man diese glomeruläre Filtrationsrate berechnet, dass die halt eben immer schlechter wird. Und irgendwann kommt es in ein Stadium, wo die Funktion so schlecht funktioniert, dass es halt für den Patienten gefährlich wird. Es entwickelt sich eine Uremie, das heißt, dass die Giftstoffe im Blut eben ansammeln und dadurch eben andere lebenswichtige Funktionen halt eben beeinträchtigt werden. Und wenn man dann nichts macht und bis zur Anurie, also bis dann wirklich Niere gar nichts mehr macht, dann ist das irgendwann nicht mehr mit dem Leben vereinbar. Das heißt, dass man versucht, innerhalb dieser Stadien, die es gibt, dann im besten Fall der Patient schon auch in der Betreuung eines Nephrologen ist. Das ist leider nicht immer so, weil so wie bei Kevin man das dann vielleicht zu spät feststellt, dass eine Nierenschädigung da ist und man schon im Vorfeld versucht, diese Nierenfunktion, dieses Stadium aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn man Stadium 1, das heißt, fängt an mit dieser Nierenschädigung, dass man dann medikamentös, durch Ernährung und so weiter versucht, das möglichst lange hinauszuzögern. Und natürlich die Ursachen, wie zum Beispiel hohen Blutdruck, dann versucht zu bekämpfen oder ein Patient, was auch eben häufig ist, diabetische Nephropathie, dass durch den Diabetes mellitus dann halt eben die Nieren geschädigt ist, dass man da versucht, eben die Ursache auch zu behandeln. Genau, und das Nierenversagen letztendlich ist dann irgendwann in so einem terminalen Stadium, dass man dann halt eben in der Nierenersatztherapie dann eben eingreifen muss.
Ihr kommt also erst im letzten Stadium quasi. Im fünften Stadium kommt erst.
Genau, ganz genau.
Also Stadium 1, 2, 3 und 4 ist immer Ambulanztätigkeit, Nephrologe. Aber häufig ist es halt so, dass Stadium 1 und 2 übersehen wird, weil keine Anzeichen da sind oder weil der Patient sich eigentlich immer noch wohlfühlt. Man merkt es ja kaum, weil ich habe ja wenig Einschränkungen. Den Blutdruck, wie du schon beschrieben hast, den fühlt man nicht. Das tut auch nicht weh. Und häufig sind die Patienten dann Stadium 3a, sind die, die in der nephrologischen Praxis dann durch einen Hausarzt überwiesen werden, weil man vielleicht jetzt dann 50 oder 55 ist, zum ersten Check-up geht und dann wird gemerkt, upsie, du hast einen Blutdruck von 160, die Nierenwerte sind vielleicht ziemlich grenzwertig und dann schickt man den Patienten halt zum Nephrologen und das sind die, die eigentlich klassisch so bei uns in der nephrologischen Praxis auftauchen. Und dann haben wir schon ein fortgeschrittenes Stadium und dann gilt es halt da, den Patienten so gut wie möglich zu therapieren, Blutdruck zu senken, ihm Medikamente zu geben, dass ja die Niereninsuffizienz so lange wie möglich, ich sag mal, auf diesem Grad stehen bleibt.
Genau, und was auch noch wichtig ist, ist halt, wenn der Nephrologe frühzeitig den Patienten sieht und entsprechend dann halt mit seinem Fachwissen, seiner Expertise dann vielleicht medikamentös ein bisschen dagegen wirken kann, um diese Entwicklung zum terminalen Nierenversagen, also bis zum Stadium 5, dann vielleicht hinauszuzögern, dass dann auch solche Sachen halt passieren sollten, wenn man weiß, okay, das Nierenversagen ist irgendwann im Stadium, dann müssen wir Dialyse machen, dass man dann schon auch vorbereitende Sachen macht, wie zum Beispiel Anlage eines Gefäßzugangs. Ist eines Shunts. Weil nach dieser Shunt-Operation, man sagt zwar, so im Lehrbuch steht so, nach 4 bis 6 Wochen kann man den mutieren. Das ist manchmal ein bisschen sportlich, weil das auch sehr individuell ist. Unterschiedlich ist, dass sich so ein Gefäß eben auch entwickelt, dass man es wirklich gut punktieren kann. Und dann ist es schon besser, wenn man ein bisschen frühzeitig damit anfängt und der Patient schon diesen Gefäßzugang hat. Weil, so wie das vielleicht bei dem Kevin vielleicht gewesen ist, dann stellt man das fest. Man stellt fest, Mensch, wir müssen Dialyse machen. Dann bleibt oftmals nicht die Zeit, wirklich in Ruhe zu schauen, schauen, wo können wir jetzt diesen Gefäßzugang anlegen, dass der wirklich sich entwickeln kann, dass man Venentraining vorher machen kann, um wirklich optimale Voraussetzungen zu schaffen. Dann müssen die Patienten vielleicht einen guten Dialysekatheter bekommen, was auch wieder Komplikationen nach sich ziehen kann und so weiter und so eine gewisse Hektik dann reinbringt in das Ganze. Und deswegen wäre es schöner, wenn wir mehr Patienten früher sehen würden oder unsere Ärzte. Aber wenn sie dann bei uns sind, da hast du recht, dann sind sie im Stadium 5 dann letztendlich.
Okay, also das heißt, die Vorbereitungen passieren dann schon im Stadium 4 in der hochgradigen Niereninsuffizienz,
genau.
Wo wirklich schon Ödemen da sind und so weiter. Also man schon Wassereinlagerung hat, sollte man dann schon auch schon vorbereiten auf euch.
Ja.
Würde gerne die Symptome, weil er hat ja ordentliche Symptome und eigentlich auch typische Symptome. Man denkt immer, dass die ja weniger werden. Kriegt jetzt die Diät macht das, eigentlich müsste mir dann besser gehen. So. Müdigkeit, Schwächegefühl, Konzentrationsstörung, Appetitlosigkeit. Es kann auch noch zu Übelkeit, Juckreiz der Haut, was auch mit den Elektrolyten zu tun hat und mit diesem Vergiftungszustand. Wassereinlagerungen, wie gerade schon gesagt, vorwiegend auch so in Beinen, also in Extremitäten, Hände, Arme, Füße, Beine, auch in den Augen, Lidern, also im Gesicht. Vermehrtes oder vermindertes Wasserlassen, Bluthochdruck kann zusätzlich jetzt noch hinzukommen, wenn nicht ich vorher schon eine Bluthochdruckerkrankung hatte. Macht die Niere, wenn die nicht richtig funktioniert, dann spätestens einen hohen Blutdruck. Die blasse und leicht gelbliche Hautfarbe ist ganz typisch. Und diese Beschwerden entwickeln sich schleichend über die Stadien hinweg. Und meistens sieht man das äußerlich erst so ab Stadium 4, dass man das jemandem ansieht. Warum wird das jetzt nicht besser bei Kevin?
Ja, also weil die vielleicht die Symptome unterschiedliche Ursachen auch haben. Also das ist schon so, dass wenn man an die Dialyse kommt und man hat von diesen Symptomen, die du jetzt gerade sehr schön zusammengefasst hast, die kommen auch meistens, sind das wirklich fast alle dieser Symptome. Ne? Unterschiedlicher, die Niere scheidet eben die Sachen nicht mehr aus, sie sammeln sich an, vergiften. Die Niere hat eben auch noch die Funktion, dann halt Erythropoietin dann halt eben herzustellen, richtig für die Bildung von roten Blutkörperchen. Das heißt, die Patienten haben eben, das passiert eben auch nicht mehr, es wird nicht so viel EPO hergestellt. Dann die Vergiftungssituation verhindert auch, dass rote Blutkörperchen nachgebildet werden und nach 120 Tagen geht es und Eri hat eben die ewigen Jagdgründe und dann müssten eigentlich neue nachkommen und das funktioniert deswegen den Patienten anämisch. So, und all das ist das durch die Dialyse wirklich korrigiert worden ist, das dauert erstmal, weil mit der Hämodialyse behandeln wir das Blut des Patienten für 4 Stunden und dann dauert es wieder, bis die nächste Behandlung kommt und die Stoffe sammeln sich wieder an und das dauert, bis das abgesenkt ist. Dann ist aber so, was der Christoph auch gerade schon sagte, dass die Dialysebehandlung an sich eben auch nicht so spurlos am Patienten vorbeigeht. Er ist vor der Dialyse meistens erschöpft, weil diese Stoffe sich wieder ansammeln. Dann ist er bei der Dialysebehandlung, da passiert ganz viel. Das ist sehr anstrengend. Man sagt manchmal, es ist wie so ein Marathonlaufen für den Körper. Das heißt, nach der Dialyse ist er auch erstmal sehr erschöpft, hat vielleicht leichte Krämpfe, hat vielleicht Kopfschmerzen dadurch, ist müde. Meistens schlafen die Patienten auch danach und sind einfach dadurch auch geschwächt dann vielleicht. Meistens geht es dem Patienten am Folgetag am besten, bis diese Stoffe sich wieder ansteigen. Und bis ich das so eingespielt habe und die Patienten sich dadurch wesentlich besser fühlen als vorher, das dauert eine Zeit und hängt auch sehr davon ab, wie sie halt auch mit der Erkrankung so umgehen können. Das heißt, passen sie ihre Ernährung an, ruhen sich entsprechend auf und schonen sich dann entsprechend. So wie ich den Kevin einschätze und mir fällt da ein Patient ein, der macht Heimhämodialyse, das passt sehr gut, der schont sich nicht wirklich besonders. Der will weiter Gas geben und möchte das sich und auch seiner Familie in dem Fall mit beweisen und er ruht sich nicht entsprechend aus. Und das kann eben auch dazu führen, dass man sich vielleicht, wenn man es nicht schafft, es zu akzeptieren, dass man auch selbst dann halt eben auch zur Ruhe kommen muss. Also das könnte ich mir so vorstellen, dass man dem Kevin da noch vielleicht so ein paar Tipps an die Hand geben könnte.
Gut, ich glaube, der braucht eine gute Beratung, das stimmt. Und das ist wirklich ein riesen Symptomkomplex und was es sehr gut erklärt.
Am 24. Oktober 2025 jährt sich der isländische Frauenstreik zum 50. Mal. Inspiriert von diesem historischen Ereignis möchte der Arbeitskreis Pflegende Eltern von Wir Pflegen e.V. einen Tag der pflegenden Eltern gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern organisieren. In diesem Jahr machen wir sichtbar, was sonst unsichtbar bleibt. Die tägliche unbezahlte Arbeit pflegender Eltern. Oft sind es die Mütter, die aufgrund fehlender Unterstützungs- und Entlastungsangebote ihre Erwerbsarbeit einschränken oder ganz aufgeben müssen.
Besonders hart trifft es Allein- und Getrennterziehende. Viele geraten in Abhängigkeit von staatlichen Hilfen wie dem Bürgergeld. Pflegende Eltern gehören nicht ins Bürgergeld. Sie pflegen und betreuen Tag für Tag, unbezahlt. Es wird endlich Zeit, dass diese Arbeit die Anerkennung erhält, die sie verdient. Ein Pflegegehalt zur finanziellen Absicherung. Sei dabei. Gemeinsam setzen wir ein starkes Zeichen für Anerkennung und Solidarität. Schau dafür auf der Seite von Wir Pflegen e.V. vorbei und finde weitere Informationen zur geplanten Social-Media-Kampagne.
Ach, ist das schön mit euch, aber ich würde gerne mal auch mein Fachwissen dalassen.
Die Kompetenzbereiche.
Und euch mal ein bisschen was zu dieser Fallanalyse erzählen. Wenn Auszubildende dann einen Fall bekommen mit einem Patienten mit einer Niereninsuffizienz, egal ob akut oder chronisch, und dann Dialyse dort im Fallbeispiel steht, müssen sie ja schriftlich oder mündlich ganz schön viel machen. Und da gibt es ja 5 neue Kompetenzbereiche.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Einmal den Kompetenzbereich 1, den Pflegeprozess. Der ist vorbehaltliche Tätigkeit laut § 4 des Pflegeberufegesetzes der neuen generalistischen Pflegeausbildung. Und Sie müssen also den Pflegebedarf gut einschätzen können und hier auch in Richtung Pflegeplanung gehen können und gucken, was Kevin braucht. Er hat eine Erschöpfung vor und nach der Dialyse vielleicht, er hat trockene Haut, er hat eine Kreislaufinstabilität vielleicht und was wir genannt haben, ist diese Müdigkeit im Fallbeispiel. Und hier muss man individuell in die Pflegeplanung gehen und da müssen die auch mündlich sowie schriftlich gucken, was sie in der Hautpflege ihm anbieten und beraten können, was sie ihm zur Müdigkeit und Kreislaufstabilisierung beraten können, vielleicht auch mal engmaschiger die Vitalzeichen zu kontrollieren oder die Haut zu beobachten. Und je nach seiner Tagesform und beruflichen Belastung, dann müsste sein Pflegebedarf oder seine Tagesstruktur oder Wochenstruktur angepasst werden und die Pflege dann danach evaluiert werden. Was würdet ihr ihm denn dann für Tipps geben?
Ja, also meine Ausbildung ist ja schon lange her, ne? Deswegen habe ich mich aufschlauen lassen von meiner Frau, die da ganz tief in diesen Pflegeprozessen drin ist, weil sie ein Curriculum für die neue Ausbildung geschrieben hat. Und mir ist gleich aufgefallen im Pflegeprozess, als du geschrieben hast, naja, er ist erschöpft und Kreislaufdepression, ist mir gleich eingefallen, wir reden über seine Dialysezeit und wir reden also über die Art, wann er dialysiert. Für mich wäre es ein klassischer Patient für eine Nachtdialyse, der länger dialysieren soll, also mit wenig Wasserentzug pro Stunde, längere Laufzeiten. Ich glaube, das würde ihm extrem gut tun und würde seine Situation maximal verbessern.
Sehr gut. Auch das, Schüler sollen ja dann erkennen können, dass man ihn vielleicht berät, wie er ja auch schon ein paar Mal gesagt hat, zu einer anderen Dialyseart, zu einer Umstellung der Therapie, zu einer Umstellung der Zeiten, zu Erholungsphasen, dass er sich nicht so übernimmt. Auch wenn er sich noch jung und fit und sein Leben selbst gestalten will, dieser typische letzte Satz im Fallbeispiel, er will ja, aber dass man ihm sagt, du kannst ja mehr, wenn du dir vielleicht auch einen Tag in der Woche, den Sonntag, Ruhetag zum Beispiel, gönnst und die anderen Tage dafür effektiver nutzt.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Kommunikation und Beratung, Kompetenzbereich 2. Wer dann mit einfühlsamen Gespräch über seine Auswirkungen, seinen Alltag und Beruf, auch hier zu gucken, wie kann er seinen Beruf dann besser einbinden, wenn er dann gut, also ich glaube auch als Mediendesigner kann er durchaus Homeoffice machen, pflegerische Entscheidungen dann auch danach zu berücksichtigen, auch sein Hobby, wann sind wie Konzerte, die sind ja häufig am Wochenende, Freitagabend, Samstagabend oder so, um dann auch regelmäßig gut erholt zu sein und seine Sorgen und so auch ernst zu nehmen und seinen Rückzug auch nach Gesprächsinhalten und Wünschen. Ich glaube auch, ich würde Kevin so einschätzen, wenn er wirklich vielleicht nicht verheiratet ist, keine Kinder hat, ich weiß auch nicht, wen er liebt, was er liebt, aber auch das ist ja vielleicht in dem jungen Alter sicherlich auch ein Thema, wie damit Familiengestaltung aussieht. Redet ihr mit sowas über Patienten?
Ja, also ich kann das jetzt ganz konkret, ich hatte es gerade ja erzählt, ein Heimdialysepatient, ähnliches Alter auch, den wir trainiert haben, der hat Familie und ein kleines Kind. Und wenn man es schafft, dass man ein gutes Verhältnis dann zu ihm bekommt, weil ich habe ihn trainiert für die Heimdialyse, habe dann einen Hausbesuch gemacht und habe bei der ersten Behandlung war ich dann dabei und haben uns sehr, sehr eng unterhalten über das Thema auch Männlichkeit, jetzt wirklich auch Mann sein. Das heißt, er möchte natürlich gerne seine Familie ernähren. Das ist ihm wichtig für eine Selbstwahrnehmung und auch, es ist eben so in dieser Uremie und das wird oftmals fast so ein Tabuthema, auch die Libido ist eingeschränkt durch diese Erkrankung und das sind gerade für Männer, aber auch natürlich für Frauen in dem Alter ist das natürlich ein Thema. Und wenn wir es schaffen, da eine gute Vertrauensbasis aufzubauen, durch ein sehr sensibles Thema, dann reden wir auch darüber auf jeden Fall. Da gibt es dann Dinge, die man dann halt auch sagen kann, dass eben solche Leistungsfähigkeit auf der einen Seite, kann man das schaffen, wenn man eine gute Dialysebehandlung hat, wenn man sich an Ernährungsvorgaben hält und sich schont auch über dem Thema und sich auf diese Erkrankung einlässt, dann ist man auf der anderen Seite auch entsprechend leistungsfähig, beruflich oder wie auch immer. Aber man darf eben auch darüber sprechen, dass es aber auch okay ist, wenn man nicht mehr so leistungsfähig ist wie vorher, weil man hat diese Erkrankung. Auch wenn er sagt, ich bin aber nicht krank, ich bin Kevin. Ja, aber der Kevin ist halt eben nun mal jetzt ein anderer. Das ist schwierig, das zu akzeptieren. Und das ist ein sensibles Thema, was wirklich auch ein großes Thema ist. Ja, da reden wir drüber auch, auf jeden Fall.
Okay, Christoph kriegt den nächsten Kompetenzbereich, nämlich die Zusammenarbeit.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Auch hier hat man ja mit der Familie sowie mit Kevin, Kollegen, Betreuung, die Dialysezeiten, den Nephrologen, den Hausarzt, psychosozialen Dienst. Man kann ihn ja zu Selbsthilfegruppen oder anderen Sachen beraten. Auch die Zusammenarbeit sicherlich mit einer Ernährungsberatung. Ist es typisch, dass man auch mit Ernährungsberatung zusammenarbeitet? Und was würde man Kevin dann noch raten?
Du hast recht. Häufig ist es aber so, dass wir unsere Patienten sehr, sehr gut kennen. Wir auch die Problematiken unserer Patienten sehr, sehr gut kennen und die dahingehend beraten. Also Ernährung und ich sag mal auch Phosphatstoffwechsel ist eigentlich so ein bisschen unser Thema, weil wir relativ lange Zeit in der Überwachungsphase halt auch haben, mit dem Patienten darüber zu sprechen. Aber prinzipiell hast du recht. Wir können auch eine Ernährungsberatung mit ins Boot nehmen. Aber häufig kennen Pflegekräfte in der Dialyse sich sehr, sehr gut aus und können unsere Patienten zur Ernährung und auch zum Flüssigkeitshaushalt sehr, sehr gut beraten, weil wir halt auch immer sehen, wo sind gerade die Probleme. Also nicht jeder Dialysepatient hat zum Beispiel ein hohes Kalium oder auch nicht jeder Dialysepatient hat unbedingt ein hohes Phosphat. Also es muss individuell einfach auch auf ihn abgestimmt sein.
Aber auch Woche für Woche,
aber,
oder? Weil das kann ja von Woche zu Woche anders sein.
Ja, eigentlich nicht, weil wir haben ja auch in unserer Ernährung, die wir nicht nierenerkrankt sind, so einen gewissen Rhythmus. Ne? Wir essen ja nicht jede Woche irgendwas anderes, sondern wir haben ja auch, der eine frühstückt gerne das, der andere isst gerne das zu Abend, der nächste isst gerne Nudeln. Und so ist es bei unseren Patienten auch ein bisschen, da ist auch schon so ein gewisser Rhythmus drin, man hat so einen gewissen Alltag, was man isst und da müssen wir die halt beraten, ne? Weil junge Leute relativ gerne viel Fastfood essen, gerne viel Süßkram essen und das ist für die teilweise echt schädlich. Ne? Also auch Cola, da ist viel Phosphat drin, aber das wissen wir alles und wir kennen unsere Produkte, wo wir unsere Patienten einfach beraten können. Und ich sag dir, wenn ein junger Patient, der ein hohes Phosphat hat, wir finden, was es ist. Was ich aber auch gerne noch ansprechen möchte, ist nicht in Bezug auf Kevin, sondern in Bezug auf unsere ältere Generation, die, ich sag mal, in dem Stadium der Dialysepflichtigkeit häufig halt nicht über so ein großes Geldbudget verfügt. Und dann können wir die auch beraten, okay, wie macht ihr das mit euren Medikamenten? Wie könnt ihr eine Befreiung bei der Krankenkasse erzielen, damit ihr nicht so viel Zuzahlung leisten müsst? Wie machen wir das mit den Fahrtkosten? Was kommt auf euch dazu? Weil häufig ist es ja so, der Patient sagt, boah, und jetzt muss ich meine Krankentransporte mit dem Taxifahren bezahlen. Und da können wir halt auch gut beraten, weil wir unsere Patienten kennen. Und häufig ist es ein Problem für die, ja, bis die dann auf dich zukommen und zu dir sagen, du, sag mal, gibt's da eine Lösung? Oder zum Beispiel eine Schwerbehinderung zu beantragen in der Dialysepflichtigkeit. All das sind ja kleine Sachen, die letztendlich nachher auch eine große Wirkung
haben. Das glaube ich. Und was mir dann dazu einfällt, ist nachher die Beratung im Kompetenzbereich 4 rechtlich auch.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Weil manchmal ist es schon gemacht, dass Patienten dahingehend beraten werden, dass sie ja durchaus auch einen Behindertengrad beantragen können, mehr Urlaub haben, andere Zeiten kriegen, in ein Hamburger Modell oder in eine Reha-Klinik oder Kur können, da auch nochmal eine Beratung zu bekommen. Was kann ich denn alle beantragen? Ältere Patienten brauchen dann ja vielleicht auch einen Pflegegrad und eine Hauskrankenpflege und hier dann auch zu gucken, welche rechtlichen Grundlagen sind, so wie die Hygienestandards und die Schweigepflicht und den Datenschutz, den wir ja überall haben mit den Patientendaten. Auch hier zu gucken, wie man dann Menschen mit chronischen Nierenerkrankungen da gut in die Pflege bekommt und auch die qualitätssichernde Maßnahmen zu machen. Macht ihr Fallbesprechungen, um solche Fälle auch durchzusprechen oder besprecht ihr das nur mit den Ärzten?
Also Fallbesprechungen im Team, meinst du?
Ja.
Genau, also das machen wir durchaus. Also wir haben regelmäßig, täglich haben wir verschiedene Plattformen, also Übergaben, wie man das so kennt. Dann haben wir bei uns was eingeführt wie Team Timeout, wo man dann nochmal zusammenkommt. Und auch das Thema Fallbesprechung, wo man dann zielgerichtet dann wirklich auch bestimmte Themen dann eben ansprechen kann. Und das ist extrem wichtig, sowas zu machen, in welcher Variante dann auch immer, damit eben alle auch, ja, ich sag mal, nach dem gleichen Prinzip eben arbeiten. Weil wir haben viele Vorgaben, Vorschriften, Verordnungen, denen wir eben arbeiten, angefangen von der Bedienungsanleitung des Gerätes, ganz einfach, bis zur Hygieneverordnung, die da sind, die wir halt eben erfüllen müssen, bis zu Qualitätssicherungsrichtlinien, die hinterher auch abrechnungsrelevant sind. Da gibt es wirklich vieles, was geregelt ist hier in Deutschland und das eben auch wieder ins Bewusstsein zu bringen. Da versuchen wir dann halt durch solche Methoden dann halt eben das auch im Team dann halt zu besprechen.
Gut, ich komme mal zum letzten Kompetenzbereich, Wissenschaft und Ethik, also auch die Pflegewissenschaft.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Evidenzbasierte Pflegeinterventionen sind da hier zum Beispiel auch die Infektionsprophylaxe sowieso regelmäßig auch zu gucken. Gibt es neuere Studien oder Verfahren zur Dialyse sowie auch gut zu gucken, wie die Hautpflege bei dem Patienten ist. Und auch Ethik, weil die Ethik ist ja wichtig, die Grundsätze, Würde und die Selbstbestimmung. Und das deckt sich dann schon fast wieder mit unserem ersten Kompetenzbereich, wo wir gucken, dass es gut zu Kevins Leben passt und er auch da gut reflektieren kann und wir gut unser pflegerisches Wissen reflektieren können, um Selbstbestimmung zu ermöglichen.
Ja, da fällt mir noch ein anderes Beispiel zu ein, was auch jüngst bei uns halt eben Thema war. Es ist eben in einem älteren Lebensabschnitt Patienten, wo man dann irgendwann überlegt, zusammen mit dem Patienten die Behandlung einzustellen. Also wir haben jetzt den Fall auch gehabt, wo das dann passiert ist, weil die Patienten so schwer krank waren, die Dialyse so komplikationsbelastet war, dass man dann irgendwann dann überlegt, okay, was machen wir da eigentlich? Jetzt mal ganz platt gesprochen. Der Patient irgendwann dann auch äußert, er will das eigentlich alles gar nicht mehr. Und das ist auch ein Prozess, den man dann mit dem Patienten geht, muss, da halt auch diese Selbstbestimmung, dass der Patient sagt, möchte das nicht mehr, dass man das überhaupt erstmal merkt, sensibel dafür ist und dann auch diesen Prozess eben begleitet. Wichtiger Bereich. Und
da gibt es ja dann auch in Krankenhäusern oft Ethikkommissionen. Habt ihr was Ähnliches?
Nee, also das ist im ambulanten Bereich, haben wir das nicht. Haben wir es in diesem Fall, ist es dann halt eben so, dass dann mit vor allen Dingen mit Angehörigen dann gesprochen wird. Vielleicht gibt es dann auch, es war in dem Fall so ein Palliativmediziner, der auch schon eingeschaltet war aufgrund der Erkrankung und dann läuft aber meistens über den ärztlichen Bereich, der das steuert, bildet sich dann so eine Art Kommission sozusagen. Aber wird so wirklich was Strukturiertes, wie so eine Ethikkommission im Krankenhaus, haben wir da in der Regel nicht.
Gut, es kommt zum Ende der Folge und zwar zu euren Praxistipps.
Praxistipps.
Habt ihr konkret was ganz Praktisches für alle Menschen da draußen, die mit Dialysepatienten zu tun haben?
Ja, also das Erste, Christoph, wenn ich einmal anfangen kann, weil es liegt mir wirklich am Herzen, ist häufig, wenn man von Dialysepatienten spricht, auch in unserer Berufsgruppe, dann wird oft der Dialysepatient so als so schwieriger Patient dargestellt oder auch wahrgenommen. Für mich ist wichtig, da nochmal wirklich zu reflektieren, sich der Situation bewusst zu werden, in der dieser Patient halt eben ist. Es ist ein chronisch kranker Patient. Man muss sich einmal in die Situation reinversetzen. Der Patient weiß, dass er normalerweise nicht mehr aus dieser Situation herauskommt. Stadium 5, terminale Niereninsuffizienz, nicht irreversibel. Die einzige Möglichkeit ist eine Nierentransplantation, aber auch dann ist man nicht gesund. Auch dann unterliegt man sehr streng medizinischer Betreuung, viele Medikamente und so weiter. Der Patient fühlt sich oftmals sehr abhängig von der Dialyse natürlich, vom Dialysezentrum, von Pflegepersonal, von Ärzten. Und so wie bei Kevin ist das natürlich sehr schwierig, dann sein Leben auch nach seinen Wünschen auch weiter zu gestalten. Das frustriert manche Patienten sehr. Und manche Patienten passen eben sehr auf sich auf und genau, dass mit ihrem Gefäßzugang nichts passiert, weil es ist seine Lebensader dann letztendlich. Und er weiß ganz genau, was darf ich essen, was darf ich nicht essen und so weiter. Und oftmals kommt es dann den Leuten so vor, wenn die wirklich sehr selbstbestimmt sind, boah, der ist aber schwierig, ne? Der erzählt mir alles, was ich mache. Und der Dialysepatient, natürlich gibt es solche und solche, wie bei allen Menschen dann eben, aber der Dialysepatient ist nicht der schwierige Patient. Der hat nur einen sehr, sehr großen Rucksack auf, den er trägt. Und das schafft halt eben auch viel Nackenmuskulatur und das ist auch gut so. Deswegen da nochmal auch das von der Seite mal betrachten. Ist mir persönlich ganz wichtig, weil ich mit ganz vielen Kollegen, die nichts mit Dialyse zu tun haben, oftmals gesprochen. Aber ich sehr nahe auch mit Krankenhäusern vernetzt bin. Das wäre mir nochmal wichtig, loszuwerden.
Und auch was du sagst, Timo, ist absolut richtig. Wir haben hier chronisch kranke Patienten, die dreimal in der Woche zu uns kommen. Und wir haben auch, ich sag mal, Interaktionen zwischen den Menschen. Und da kann es durchaus mal sein, dass der eine Patient zur Pflegekraft vielleicht nicht passt. Das haben wir im Alltag auch. Und ich glaube, auch da ist es extrem wichtig, dass wir wirklich auch als Leitungskräfte oder als auch als, ich sag mal, langjährige Mitarbeiter in der Dialyse, dass wir sowas erkennen und entsprechend auch darauf reagieren. Und dann ist es nicht da, der Patient mag mich nicht oder so, sondern es gibt im Leben einfach Sachen, die passen nicht und darauf müssen wir einfach Rücksicht nehmen. Es war mir auch immer ganz wichtig, zu dem Patienten halt eine Bindung aufzubauen und zu verstehen, warum ist der heute so? Ja, ich bin auch nicht jeden Tag gut gelaunt. Und manchmal ist das einfach so. Wir als Pflegekräfte, manche Sachen müssen wir einfach wirklich auch mal mit einem Lächeln wegstecken und müssen sagen, okay, der ist einfach schwer krank. Ich bin's nicht und deswegen bin ich derjenige, der das heute hinnimmt und versucht auch wirklich das in ein Gutes umzuwenden. Und mir ist es häufig wirklich gut gelungen. Was ich aber auch noch als Praxistipps und Berufserfahrung und Zusatzwissen. Also den Stand, den ich heute habe, den habe ich nur deshalb, weil ich immer viel gelesen habe, weil ich viel interessiert war. Es gab eine neue Maschine auf Station. Das erste, was ich war, ich habe mir die Betriebsanleitung rausgenommen, habe angefangen zu lesen. Und glaube, das ist wichtig, dass man die Geräte, mit denen man arbeitet, wirklich sehr, sehr gut kennt, weil unsere Patienten hängen an diesen lebenserhaltenden Geräten und da kann immer viel passieren. Und deswegen war es mir wichtig, mit meinem Gerät mich gut auszukennen. Ja. Dann in dem nächsten Schritt ist es halt auch gut, wenn man regelmäßig Fort- und Weiterbildungen besucht, Fachweiterbildungen macht, entsprechend zu den einzelnen Themen, die man einfach interessant findet. Zum Beispiel, wie du eben schon gesagt hast, Ernährung wäre so ein Thema. Dann Schand- oder Dialysezugänge wäre ein Thema. Vielleicht auch eine Ausbildung, um Menschen in der Praxis anzuleiten. Auch das wäre eine Möglichkeit. Und da hat man halt die zwei Wege. Ne? Man kann auf einmal sagen, man geht in den Fachbereich, man macht eine Fachweiterbildung und interessiert sich dafür, Menschen auszubilden in der Dialyse. Oder man sagt, ich gehe in Richtung Management, vielleicht macht man auch ein Studium oder. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, wenn man Spaß an seinem Beruf haben möchte und da ist egal, ob in der Dialyse oder wo man sonst arbeitet, dass man auch wirklich lebenslang lernt und wirklich immer dran bleibt.
Sehr, sehr gut. Ich ergänze für alle Auszubildenden da draußen. Es ist natürlich wichtig, bei Dialysepatienten immer auf die Anordnung zu achten. Also A, dass sie ihre Medikamente regelmäßig nehmen und da auch ein bisschen Ahnung zu haben von den Medikamenten, von Kaliumsenker bis Diuretika bis ACE-Hämmer für den Blutdruck oder, also die Medikamente der Patienten dann auch zu wissen. Und auch hier Blutdruck messen nicht am Schandarm, ist so ein Klassiker. Hygieneregeln gut einhalten und natürlich, die Ernährung ist ja oft angepasst und dann ja auch immer schon per Verordnung in der Klinik oder im Pflegeheim kriegen die ja dann ihre Sachen entsprechend. Oft wissen die besser, was sie dürfen und was sie nicht dürfen, da gut nachzufragen, denen zuzuhören. Die sind über Jahre chronisch krank, was ihr gesagt habt, die sind der Fachexperte für ihre eigene Erkrankung. Und das anzuerkennen und da neugierig nachzufragen, ist mehr Wertschätzung als alles andere für diese Menschen. Und die Flüssigkeitsaufnahme auch gut zu überwachen, ist, glaube ich, am Ende auch auch das, was Auszubildende gut rings um dialysepflichtige Patienten wissen sollten.
Genau.
Dann Ende im Gelände für heute und demnächst weiter in diesem Club mit euch beiden wunderbaren Fachexperten zu den Krankheitsbildern.
Jo, wir freuen uns.
Ja, war toll. Vielen Dank, dass wir hier sein durften und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Perfekto.
Willkommen bei Zart zur Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, ist das mal Spaß. Ja, Zart zur Pflege für dein Examen bereit. Mit Wissen, das nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, Zart zur Pflege, ihr lernst du leicht, was ist für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege. Der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.